Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Ich übernehme jetzt von Professor Marschalek. 4 Stunden machen wir, sag mal, sehr praxisrelevante Immunologie. Ich habe das bezeichnet, vor Infektionen schützen, Basiswissen zum Impfen. Das ist in der Tat nur Basiswissen, aber Sie haben ja massenhaft Immunologie jetzt gelernt. Sie sind absolute Experten, denke ich mal, ja, oder? Das werden wir testen unterwegs dann, also was man so gelernt hat. Und wir machen diese Vorlesung etwas, sagen wir mal, asynchron, nicht ganz nach dem Schedule, weil ich so viele andere Termine habe. Ich habe Ihnen ja nochmal aufgeschrieben, wann ich lese. Also heute, dienstags um 10.15 Uhr, dann lese ich Donnerstag, also jetzt am Donnerstag am 12.01. um 12.15 Uhr, ich glaube hier nebenan im B2, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Sie haben alle Zeit, ne? Ich mache das in jedem Semester so. Und dann lese ich nächsten Dienstag, normal wieder hier in 10.15 Uhr, um 10.15 Uhr. Und dann am 26., also nicht an dem Donnerstag in der nächsten Woche, sondern in der übernächsten Woche, die letzte Vorlesung am 26. um 12.15 Uhr. Ne? Ich werde das aber jedes Mal nochmal ansagen, wann ich lese. Haben Sie das auch notiert? Gut. Wunderbar. Ja, Sie haben also Immunologie gehabt und ich will an dieser Stelle trotzdem nochmal kurz immer auf ein Lehrbuch hinweisen, das ich unter anderem mitgeschrieben habe, zusammen mit Frau Professor Vollmar und mit Dr. Zündorf. Nicht um jetzt hier Reklame zu machen für unsere eigenen Bücher. Ja, also das ist, das ist nicht notwendig. Also kann Ihnen sagen, da kann man nicht reich bei werden. Ich habe jetzt die ganzen Ferien, also 14 Tage lang, ganz massiv daran gearbeitet, dieses Buch hier sozusagen fertig zu machen. Es wird in diesem Jahr noch in der zweiten Auflage erscheinen. Deshalb würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen, dieses Buch zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das wird eine neue Auflage geben, die in hohem Maße aktualisiert ist. Aber ich will trotzdem darauf hinweisen und deshalb, weil es sozusagen das einzige Buch ist, das für das Fach Immunologie sozusagen komprimiert hat für die Pharmazie. Sie wissen, Immunologie kann man tatsächlich studieren. Ja. Es gibt ein Fach Immunologie, es gibt Professoren für Immunologie, in der Klinik spielt das eine extrem große Rolle. Da tun Sie nichts anderes als Immunologie. Hier machen Sie ein Semester lang, einmal die Woche, hören Sie eine Vorlesung an. Das zeigt schon, wie der Stellenwert der Immunologie in der pharmazeutischen Ausbildung ist. Aus meiner Sicht ein Riesenproblem. Denn ich kann Ihnen sagen, dass Immunologie heute immer wichtiger wird, gerade auch für Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Ich möchte mal sagen, in der Größenordnung werden Sie 60% aller Wirkstoffe nicht mehr richtig verstehen, wenn Sie nicht Immunologie können. Also der Einfluss oder die Beeinflussung des Immunsystems durch Wirkstoffe, durch Arzneimittel ist dramatisch, muss man ganz ehrlich sagen. Und Sie wissen das natürlich, dass es Hyperreaktionen gibt, dass es Allergien gibt, dass es Substanzen gibt, die direkt ins Immunsystem eingreifen, vor allen Dingen bei schweren Erkrankungen. Es gibt Immunsuppressiva, es gibt aber auch Arzneimittel, die sozusagen das Immunsystem anregen, also Stimulanzien, Immunstimulanzien. Das fängt an, ich sag mal, bei Echinacea oder irgend sowas, aber geht dann weiter bis hin zu Interleukinen, Interferonen und weiß der Kuckuck was alles. Ja. Und es gibt, und das ist vielleicht die ganz große Zahl, dann eben Arzneimittel, die als unerwünschte Wirkung das Immunsystem attackieren, mit großen Problemen für viele Patientinnen und Patienten, sodass der Einfluss des Immunsystems im Bereich der Pharmazie enorm ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und dieses Fach hat Einzug gehalten in die Ausbildung der Apothekerinnen und Apotheker erst mit der neuen Approbationsordnung. Und das ist auch von Standort zu Standort sehr unterschiedlich. Wir hier in Frankfurt in der pharmazeutischen Biologie sind hier sehr gut aufgestellt. Professor Marschalek ist ein absoluter Experte auf diesem Gebiet. Er arbeitet wissenschaftlich an Tumoren, die aus dem Immunsystem direkt herauskommen, also Leukämien. Das ist ja eine Krankheit des Immunsystems, wenn Sie so wollen. Also weiße Blutzellen gehören alle zu den Komponenten des Immunsystems. Und auch ich bin hier relativ gut aufgestellt, das können Sie mir glauben. Also das Immunsystem, auch als Molekularbiologe, gibt es ganz, ganz viele Medikamente auch. Und das war immer schon ein extrem attraktives Interessensgebiet für mich, muss ich auch sagen, ja, obwohl es eigentlich in der Pharmazie nicht so hoch aufgehängt ist. Aber manches interessiert uns auch nicht, was so vorgeschrieben wird. Werden wir immer wieder auch diese Sachen mit einbringen, weil wir sie eben auch für extrem relevant halten. Nun, eine Komponente des Immunsystems unter den Arzneimitteln hier sind natürlich Impfstoffe. Und diese Impfstoffe sind extrem wichtige Therapeutika, Immuntherapeutika, nicht nur Immuntherapeutika, sondern Therapeutika mit größten Problemen, muss man sagen, nicht von der Wirkstoffseite her, also von der Arzneimittelseite her, sondern von der Rezeption her, von der Wahrnehmung in der Bevölkerung her. Es gibt unglaublich viele Leute, die sich nicht impfen lassen. Und es gibt Aktivisten, möchte ich mal sagen, die massiv dagegen angehen, gegen derartige Immuntherapeutika. Und ich hoffe, ich kann Sie davon überzeugen, dass das wirklich falsch ist, dass Impfstoffe wirklich zu den wunderbarsten Medikamenten überhaupt gehören, die wir haben, weil sie nämlich Krankheiten verhindern. Ja, ich meine, was wir mit unserem Arzneimittelschatz machen können, ist, wir können ganz gut Krankheiten managen. Wir können praktisch nicht heilen. Ja, also auch das ist eine Fehlperzeption. Ja, wenn Sie sagen, wenn ich Sie fragen würde, warum nehmen Sie ein Medikament, dann wird vielleicht jeder spontan sagen, damit ich wieder gesund werde. Ne? Aber das ist Quatsch. Ne? Das ist, Sie können von Medikamenten nicht gesund werden. Ja? Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Ja? Es gibt so gut wie keine Medikamente, die tatsächlich Krankheiten heilen können. Ne? Es gibt welche, das sind zum Beispiel die Antibiotika. Das sind Medikamente, die ein fremdes System aus dem körpereigenen System entfernen, also töten, die ein fremdes System töten und damit heilen sie natürlich. Aber ansonsten sind unsere Medikamente deshalb gut, weil sie Krankheiten managen. Also zum Beispiel ein Bluthochdruck, ein Antihypertensivum heilt keinen Hochdruck, aber sie können natürlich den Hochdruck wunderbar behandeln damit. Oder ein Antirheumatikum, sie können Rheuma nicht heilen. Das sind alles chronische Erkrankungen. Ne? Und wenn sie tatsächlich wahrnehmen, und das ist auch richtig so, ja, gestern war ich krank und heute bin ich wieder gesund und ich habe einen Kamillentee getrunken, ja, dann glauben Sie ja nicht, dass der Kamillentee Sie geheilt hat. Ja, also, sondern das trägt vielleicht dazu bei, aber die Krankheiten sozusagen, von denen wir uns wieder erholen, wo wir krank werden und wieder gesund werden, das passiert deshalb, weil diese Krankheiten ein hohes Selbstheilungspotenzial haben. Ja, die helfen nur die Medikamente, sozusagen dieses Selbstheilungspotenzial zu unterstützen. Aber sie würden auch gesund in aller Regel, wenn sie kein Medikament nehmen würden. Das muss man einfach mal sehr nüchtern feststellen. Das ist einfach so. Das heißt, deshalb ist es umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass wir nicht krank werden. Und da spielen eben Impfstoffe eine ganz große Rolle. Und zwar erstaunlicherweise nicht nur bei den klassischen Infektionskrankheiten, natürlich nur bei Infektionskrankheiten im Moment, kann man auch sagen, aber es sind nicht alles Krankheiten, die man als Infektionskrankheit wahrnimmt, sondern zum Beispiel auch Krebs. Sie können sich heute und wahrscheinlich vermehrt in Zukunft gegen Krebs impfen lassen. Und zwar deshalb, weil Krebs in großen Teilen in der Tat eine Infektionskrankheit ist. Und das ist, ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Ja, Sie kennen das vielleicht von der HPV-Impfung, also der Papillomavirus-Impfung, von der Frauen in aller Regel betroffen sind, nicht ganz zu Recht, so exklusiv. Männer sollten sich aus meiner Sicht auch impfen lassen, obwohl es nicht die Zulassung dafür hat. Also deshalb ist das auch im Moment nicht möglich, möglich, sage ich jetzt mal, rechtlich gesehen. Aber sinnvoll wäre es allemal. Es wird im Moment nur nicht gemacht, weil es so teuer ist und weil in der Tat Männer in aller Regel keinen Krebs davon bekommen, obwohl das auch nicht hundertprozentig stimmt. Für bestimmte Papillomarten, zum Beispiel bei Schwulen, die Papillome entwickeln im Analbereich, könnte man sich auch sehr, sehr wohl hier durch Impfen schützen. Also das ist ein großes Gebiet und darüber wollen wir uns so ein bisschen unterhalten. Wir haben, ich hoffe, Sie sind alle Mitglieder in der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft, hier in Frankfurt, wo sozusagen die Präsidenten am Fließband produziert werden. Ja. Jetzt ganz aktuell mit Professor Steinhilber, wo auch diese Zeitung gemacht wird. Ja. Diese Zeitung machen wir, wenn ich sage wir, Frau Zündorf und ich im Wesentlichen, zusammen mit Dr. Winkler, der auch hier mal in Frankfurt war. Wir haben ein Heft herausgebracht, Impfstoffe, ein sehr interessantes Heft, ist nicht mehr verfügbar als Heft, aber wer Mitglied der DPAG ist, kann sich diese ganzen alten Ausgaben runterladen, ja, als PDF runterladen. Dies war eine so wichtige Zeitung, kann ich Ihnen sagen, dass zum Beispiel die österreichischen Ärzte, die österreichische Ärztekammer hat jedem Arzt dieses Heft geschickt. Die haben das also gekauft in Tausender und jeder österreichische Arzt hat dieses Heft bekommen. In Deutschland nicht, aber in Österreich wohl. Es hat nichts damit zu tun, dass Professor Schubert-Zillowitz Österreicher ist, ja, sondern das ist wahrgenommen worden von der österreichischen Ärztekammer. Und die haben also die Information hier für so wichtig gehalten, dass sie sozusagen ihre Kammermitglieder damit ausgestattet haben. Also ein wirklich interessantes Heft, was sie da seinerzeit gemacht haben. Nun, ganz kurz zum Immunsystem. Wie gesagt, es ist eine kleine Wiederholung, aber das ist eben ganz wichtig auch für das Impfen, weil Impfen dieses Immunsystem in Gänze adressiert. Wir haben ein Immunsystem, das zunächst einmal geteilt ist und dann nochmal geteilt ist. Also es gibt hier zwei Seiten und die sind jeweils nochmal geteilt. Das ist das angeborene oder unspezifische, nicht adaptive Immunsystem und das erworbene, spezifische, adaptive Immunsystem. Wir sind also ausgerüstet mit einer, ich möchte mal sagen, mit einer Basiskomponente des Immunsystems, die einfach da ist und die basiert auf. Das große Problem des Immunsystems, was das Immunsystem hat, ist ja, ich sag mal, selbst von fremd zu unterscheiden. Und wie kann es selbst von fremd unterscheiden? Einmal auf einer sehr spezifischen Seite, aber auch auf einer sehr generischen Seite, möchte ich mal sagen, nämlich dahingehend, dass hier sogenannte Muster erkannt werden. Pattern Recognition heißt das, also Mustererkennung, wo bestimmte, ich sag mal, Molekülmuster erkannt werden, die im humanen System nicht vorkommen und die deshalb eben als fremd erkannt werden. Ja, das sind zum Beispiel Membrankomponenten von Bakterien, die ganz bestimmte Eigenschaften haben, LPS und so weiter. Das können doppelsträngige RNA sein, beispielsweise, die normalerweise nicht vorkommen, die aber im Rahmen einer Virusreplikation vorhanden sind und so weiter und so weiter. Es gibt bestimmte biologische Muster, ja, die in der Biologie sehr wohl vorkommen, aber nicht in unseren Systemen und wo unser Immunsystem sozusagen Gewehr bei Fuß parat steht, um diese Muster zu erkennen und dieses fremde Muster zu eliminieren. Das macht das unspezifische Immunsystem, und das unspezifische Immunsystem ist gleichzeitig daran beteiligt, und das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion dieses Systems, sozusagen das spezifische Immunsystem zu schärfen, in der Spezifität zu schärfen. Helferfunktionen sind hier vorhanden, die für die spezifische Immunantwort relevant sind. Spezifisches Immunsystem ist ein erlerntes Immunsystem, ein fantastisches System, muss man ehrlich sagen. Also in einer Art von Flexibilität, von Dynamik, sag ich mal, die unglaublich ist. Ja? Wir können spezifische Komponenten machen gegen Oberflächen. Es geht immer um Oberflächen, ja, also auch beim Pattern Recognition und so weiter. Es sind immer biologische Oberflächen, die hier irgendwie erkannt werden. Und dieses spezifische Immunsystem ist eben in der Lage, Oberflächen zu erkennen, muss natürlich lernen, ja, nicht automatisch, sondern über einen Lernprozess zu erkennen, die es noch gar nicht gibt. Ja. Das ist Wahnsinn. Also das muss man sich mal vorstellen. Wenn Sie drüben bei Professor Stark oder bei Professor Schubert-Zillowitz oder so in einem Praktikum eine neue chemische Substanz machen, dann können Sie diese gegen dieses neue, ich sag neu, ja, also Molekül, das es noch nicht gibt, gegen dieses neue Molekül können Sie spezifische Immunkomponenten, sprich Antikörper oder sowas machen. Ja, das ist unglaublich, weil dieses System so flexibel, so dynamisch ist in seiner ja, Baukastenstruktur, so muss man das sagen, dass das möglich ist. Ja. Das ist unglaublich. Also, und extrem wichtig. Ja. Extrem wichtig. Wir machen heute Antikörper, ja, die haben unsere Omas und Opas nicht gekannt, ja, weil es diese Moleküle noch gar nicht gab. Ja. Also, das ist also richtig, richtig spannend. Ja, und dann kommt eben die zweite Unterebene, das ist die humorale Ebene, also die löslichen Komponenten, Proteine, gelöste Substanzen, sowohl in dem unspezifischen System als auch in dem spezifischen. Das ist hier das Komplementsystem und hier sind es die Antikörper und die zelluläre Komponente, also der Teil, der jetzt an Zellen, mit Zellen assoziiert ist. Das sind hier im unspezifischen System eben die weißen Blutzellen, ja, Makrophagen, Granulozyten, NK-Zellen, natürliche Killerzellen. Und hier in der spezifischen Komponente auch weiße Blutzellen, aber Lymphozyten, nicht Leukozyten, sondern Lymphozyten, B-Lymphozyten und T-Lymphozyten, die machen die Antikörper. Und diese T-Lymphozyten sind dadurch spezifiziert, dass sie einen bestimmten Rezeptor auf der Oberfläche setzen, auf ihre Oberfläche setzen, die ganz ähnlich wie die Antikörper wiederum eine spezifische Oberfläche besitzen, die angepasst ist an ein bestimmtes Antigen, also an eine bestimmte fremde, als fremd erkannte Oberfläche. Das ist sozusagen dieses System. Extrem komplex und extrem interaktiv. Dieses Ganze, man kann diese Komponenten nicht einzeln betrachten, sondern das Entscheidende ist hier der sogenannte Crosstalk, also die Unterhaltung dieser Strukturen miteinander, die dann zu Amplifikationsmechanismen führen, die letztlich dazu führen, dass ein Organismus gegen bestimmte fremde Oberflächen tatsächlich sehr, sehr effektiv geschützt wird. Wir werden das noch sehen. Das Ganze geht, und das ist erstaunlich an der ganzen Sache, das Ganze geht sehr naiv los, eigentlich logisch. Ja, also wir werden geboren mit einem absolut unterentwickelten Immunsystem. Also wir kommen in diese Welt, ja, eigentlich überhaupt nicht vorbereitet, möchte ich mal sagen. Ja. Also wir haben so gut wie kein Immunsystem, und die Tatsache, dass wir das überleben, diese Zeit ohne Immunsystem, die beruht darauf, dass wir sozusagen eine Leihimmunität haben von der Mutter. Antikörper, Komponenten des Immunsystems, sind plazentagängig. Das heißt, die Antikörper der Mutter schützen auch das Kind. Im Übrigen eine sehr wichtige Bemerkung, die ich da gemacht habe. Denn für jedes Arzneimittel muss man sich fragen, wenn man es ernst nimmt, ob dieses Arzneimittel zum Beispiel bei Schwangeren eingesetzt werden kann. Ja? Und die Frage, ob das bei Schwangeren eingesetzt werden kann, die entscheidet sich daran, ob das Arzneimittel auch den Fötus erreicht. Und das passiert dann, wenn der Wirkstoff sozusagen die Möglichkeit hat, den Kreislauf der Mutter zu verlassen, durch die Plazenta zu gehen und in den Kreislauf des Kindes reinzukommen. Und das ist für Antikörper der Fall, was sehr wichtig ist, denn das gibt uns diese Leihimmunität. Andererseits muss man sagen, ist das natürlich auch so, dass wenn einer oder eine Nähe schwanger ist, die mit solchen Molekülen behandelt wird, dass man dann auch das Kind mit behandelt. Also zum Beispiel jemand, der starkes Rheuma hat und mit einem Antikörper behandelt wird, was heute sehr, sehr häufig der Fall ist, unter Rheumatikern, schweren Rheumatikern, dann muss man wissen, dass man hier auch das Kind mit behandelt. Und das sind nicht immer die bestverträglichsten Wirkstoffe, das muss man ganz klar sagen. Also so gesehen ist die, ich lieb Aussagen, die nicht zu detailliert sind, ja, wo man eine Schublade machen kann. Und eine solche Aussage ist, Antikörper sind plazentagängig. Das muss ich dann nicht mehr lernen, ja, weil das weiß ich. Das gilt für jeden Antikörper, aufgrund dieser Tatsache hier. Ne? Und für andere Wirkstoffe müssen jetzt zum Teil unter Umständen lernen, beziehungsweise nachgucken. Eben durch die Übertragung von Immunglobulin der Mutter über die Plazentaschranke oder mit dem Kolostrum. Was ist Kolostrum? Die Erstmilch, ja. Können Sie sich da was darunter vorstellen? Nein, ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich sehe, viele schreiben mit. Das wäre auch gut so, ja, dass der eine lebt davon zu schreiben. Ja? Ich habe das nie gekonnt. Ich kann nicht mitschreiben, ich bin da ganz schlecht. Deshalb, Sie müssen das auch nicht zwingend machen, weil diese Folien kann ich Ihnen geben. Also wenn Sie nach der Vorlesung, können Sie diese Folien haben als PDF-File oder ich stelle sie ins Netz. Ich muss mal gucken, die wird ja aufgezeichnet. Ich stelle die PDF-Dateien sozusagen daneben, können sich runterladen. Das heißt, Sie müssen theoretisch hier nicht mitschreiben. Aber was Sie mitschreiben sollten, und das ist für mich ein didaktisches Prinzip, ist, Sie sollen alles mitschreiben, was Sie auf Anhieb nicht verstehen. Was ich vielleicht gar nicht als solches erwähne, aber wo Sie sagen, und dazu muss man extrem gut aufpassen, ja, weil vieles hört man einfach nicht, ja, wenn man so vor sich hindöst oder so. Aber das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine, was man nicht versteht. Ja, also was man gehört hat, aber nicht verstanden hat. Also spontan nicht verstanden. Kolostrum gehört dazu. Ich habe das gerade auch nochmal nachgeguckt, ja, und habe hier... Ich habe hier einen Link reingesetzt. Gucken wir uns das mal an, was das ist. Ich gucke immer in Wikipedia nach. Ja? Ich bin ein Fan von Wikipedia. Das ist nicht jeder meiner Kollegen. Ich schon, weil ich glaube, das ist eins der besten Dictionaries, die wir überhaupt haben. Also wenn Sie mal was in Wikipedia eingesetzt haben, dann kann das extrem frustrierend sein, weil Sie dann von irgendwelchen anderen Leuten ja böse E-Mails kriegen, ja, dass das alles nicht gut genug ist und ein Zitat fehlt und weiß der Google. Das ist eine Community, die mit sich selbst extrem kritisch umgeht. Und deshalb ist das meiste, was hier drin steht, das möchte ich einfach mal behaupten, ist richtig. Das finden Sie in keinem... Viele Lehrbücher haben viel, viel mehr Fehler als Wikipedia. Deshalb bin ich ein absoluter Fan von Wikipedia. Und ich bin ein Fan des Nachguckens. Ja? Schauen Sie Sachen nach. Lernen Sie ab jetzt im Hauptstudium, zumindest bei mir, ja, hören Sie auf zu lernen. Hören Sie nur noch zu, ja? Hören Sie nur noch zu, was ich sage, und schreiben Sie sich auf, was Sie nicht verstehen, und schauen das nach. Lernen Sie durch nachschauen. Lernen, studieren ist für mich eben nicht nur die Präsenzveranstaltung hier, sondern ist auch ein Buch in die Hand nehmen. Oder heute nimmt man keine Bücher mehr in die Hand. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der Bibliothek war. Heute hat man sozusagen das Wissen hier auf der Fingerspitze. Ja, ich könnte das auch hier nachgucken, was Kolostrum ist. Ja, Sie haben das immer bei sich, überall, wo Sie sind, wenn Sie am Klo sitzen oder so weiter. Und nimmt man jetzt sich keine Mickey-Maus-Hefte mehr, wie wir das früher gemacht haben, sondern sein iPad oder sein iPhone und schaut nach, was der Dingermann in der Vorlesung was nicht verstanden. Also ich habe nochmal hier geschaut, das Kolostrum, ja, ist die Erstmilch, ist richtig gesagt worden, für Säugetiere, die von der weiblichen Milchdrüse produziert wird, um das Neugeborene in den ersten Tagen optimal zu ernähren. Und zur optimalen Ernährung gehört eben auch zu schützen, das heißt nicht nur, dass es dicke Backen kriegt, ja, sondern dass es auch diese Zeit überlebt, dass es eben das Immunsystem ist. Es wird auch als Vormilch, Kolostralmilch, was ist das? Biest, beziehungsweise, oder Biest, beziehungsweise Biestmilch, bei Kühen, Erstmilch bezeichnet und besteht aus Proteinen, Enzymen, Vitaminen, Mineralien, Wachstumshormonen, Aminosäuren und Antikörpern. Und hier können Sie direkt auch nochmal draufklicken, was Antikörper sind, aber ich gehe davon aus, das haben Sie bei Marshall gelernt. Auf diese Weise wird die Stärkung und die Immunabwehr des Jungtieres oder des Kindes unterstützt. Ne? Und interessant ist auch, was dann da weiter steht, ja, menschliche Vormilch und so weiter. Und es gibt ja heute verrückte Sachen, ja. Die Leute lassen sich nicht mehr impfen, ja, aber sagen, ich könnte ja auch Kolostrum trinken, ja. Also, muss ich mir mal vorstellen. Also das ist und es ist interessant, was da steht hier. Also lebensmittelrechtliche Situation. Ne? Das hat jede Schwangere, Frau, die ein Kind gebärt hat, heißt das gebärt? Ja, geboren hat. Okay, hat einen Schuss sozusagen und das wird jetzt in Lebensmittel. Also es ist Wahnsinn. Anstatt es dem Kind zu geben, ja, wird das, also unwahrscheinlich, und es ist auch geregelt, also es darf eben nicht als Lebensmittel verkauft werden, hier steht es ganz genau, aber zum Beispiel als Nahrungsergänzungsmittel, es durchaus können Sie solche Präparate kaufen, aus meiner Sicht sehr problematisch, die sollten die Kinder kriegen, weil es in der Tat für das Immunsystem unter anderem des Kindes sehr wichtig ist. Also das war das Kolostrum. Danach muss das eigene Immunsystem, wenn diese Leihphase vorbei ist, und diese Leihphase ist natürlich abhängig von der, ja, wovon ist die abhängig? Was würden Sie sagen? Wie viele Antikörper die Mutter hatte, das ist richtig, aber was hat das jetzt auf der Zeitachse? Ich meine, das wäre ein qualitatives Argument. Also ich bin vielleicht besser ausgestattet als Säugling, Alter der Mutter, ja, ne? Es hängt davon ab, von der Halbwertszeit dieser Moleküle. Ne? Die kriegen Sie mit und dann läuft die Uhr. Da wird nichts mehr nachgeliefert, sondern die bekommen Sie mit und dann läuft sozusagen die Uhr und dann jedes Biomolekül geht irgendwann kaputt, hat also eine Halbwertszeit. Und so ist das auch bei den Immunkomponenten. Was würden Sie dann sagen zu den Immunkomponenten? Sind das lang wirksame Systeme oder eher kurzwirksame? Hä? Kurz würden Sie sagen? Ich rede von Antikörpern jetzt hier. Das Spezifische, ja, ja. Eher lang? Moment. Also das Gedächtnis, das ist zellulär und das kriegen die Kinder nicht mit. Also das sind ja B-Zellen, ja? Die machen das Gedächtnis. Also die kriegen das, die Kinder kriegen nur die lösliche Komponente mit. Ja? Also hier, die Antikörper, nicht die B-Lymphozyten und T-Lymphozyten. Also die sind nicht plazentagängig, ja? Sondern es sind nur die löslichen Komponenten. Das heißt, die Kinder bekommen die Antikörper mit. Und dann müssen sie anfangen, selber zu lernen. Ja? Jetzt muss das Immunsystem muss jetzt diese spezifischen Komponenten entwickeln. Und das können Sie sich vorstellen, geht nicht von heute auf morgen. Also muss dieses System eine gewisse Dauer haben. Und es ist in der Tat so, Antikörper sind die Proteine, auch eine generelle Aussage, ja? Antikörper sind die Proteine mit der längsten Halbwertszeit, also Insulin zum Beispiel, müssen Sie dreimal am Tag unter Umständen spritzen, weil es so kurze Halbwertszeit hat. Das spritzen Sie und dann wird es schon abgebaut, wohingegen Antikörper Halbwertszeiten von Wochen haben. Das ist ausgesprochen ungewöhnlich für Proteine. Normalerweise sind Proteine sehr labile Moleküle, die auch labil sein können, weil sie permanent nachgeliefert werden. Aber bei Antikörpern ist es so, dass sie sehr stabil sind. Was ihnen übrigens auch dann die Chance eröffnet hat, als Wirkstoffe entwickelt zu werden. Ja? Wenn Sie heute eine Antikörpertherapie bekommen, dann müssen Sie, ich sag mal, im schlechtesten Fall alle 14 Tage spritzen, in besseren Fällen einmal im Monat oder noch seltener, weil die Spiegel so hoch bleiben über so lange Zeit, dass sie eben so selten nachführen müssen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ganz interessant. Also hier muss das Immunsystem sozusagen greifen. Nun, wenn Sie so einen Infektionsverlauf sich anschauen, nochmal ganz kurz hier, dann haben wir hier einen Erreger, ja, der dringt in das System ein. Das ist die Etablierung der Infektion. Er kommt sofort in Kontakt mit dem unspezifischen Immunsystem, Makrophagen, Komplement und so weiter, die jetzt hier Muster erkennen, Pattern Recognition. In aller Regel hilft das nicht ausreichend. Ja, also das hängt von der Dosis des Erregers ab, ist auch sehr unterschiedlich von Erreger zu Erreger. Zum Beispiel Influenza, sage ich mal, ja, da genügen ganz, ganz wenige Viren, um tatsächlich eine Infektion zu etablieren. HIV, sage ich jetzt mal, ja, da müssen Sie schon eine richtige Dosis geben an Viren. Also HIV ist nicht unbedingt eine sehr ansteckende Krankheit. Viel, viel weniger ansteckend als zum Beispiel Influenza. Das muss direkt ins Blut gehen über bestimmte Schleimhäute. Und es muss auch eine entsprechende Dosis da sein. Das ist bei anderen Erregern unterschiedlich. Also sehr unterschiedlich. Dann kommen diese... dann werden trotzdem diese Viren oder Bakterien, fremden Organismen aufgenommen von professionellen phagozytierenden Zellen, das sind die Makrophagen, oder in der Haut vor allen Dingen die dendritischen Zellen, die dann als Antigen präsentierende Zellen in zum Beispiel in Lymphknoten einwandern. Dort beginnt dieser Lernprozess. Es werden bestimmte Weichen gestellt, auch des unspezifischen Immunsystems, zum Beispiel auf dieser T-Helfer-Ebene, TH1 oder TH2-Antwort, haben Sie alles gelernt bei Professor Marschalek. Und dann kommt es eben zu diesen Effektormechanismen der adaptiven Immunantwort. Also wenn gelernt ist, dann werden die Antikörper freigesetzt. Und jetzt in Massen fallen die über diese Organismen her, haben diese Oberflächen kennengelernt und eliminieren letztlich diese Organismen. Nun, wie gesagt, das ist ja der zweite Teil hier. Und dann kommt es eben in einem letzten Teil zur Etablierung eines Gedächtnisses. Also was Sie einmal gelernt haben, geht nicht verloren. Das bedeutet aber nicht, dass es unbedingt bereit steht. Es besteht nur bereit in einem Reservesystem, möchte ich mal sagen. Und dieses Reservesystem muss wieder aktiviert werden, aber das geht dann viel schneller. Das sind diese Auffrischimpfungen, die man dann machen muss, um wieder genug von diesen löslichen Komponenten zu haben. Und wenn wir uns den Infektionsverlauf anschauen auf der pathologischen Ebene, dann sehen Sie, wenn Sie das auftragen, Anzahl der Erreger im Körper gegen die Zeit, dann ist natürlich so, dass das langsam losgeht, dann fangen die an, sich zu teilen hier und Sie bekommen jetzt hier einen hohen Titer, dann setzt das Immunsystem ein, bekämpft diese Organismen, dann geht es wieder runter und dann sind Sie wieder gesund. Also das wäre so ein Verlauf. Hier haben Sie so eine Grenze, sage ich mal, so eine theoretische Grenze, wo Sie keine Krankheitssymptome haben und hier, wenn diese Grenze überschritten wird, also als auf der Basis eines bestimmten Titers hier, des Erregers, Bakterium oder Virus, fangen eben die Symptome an. Ja, dann werden Sie richtig krank und zum Teil schwerst krank, lebensbedrohlich krank. Krankheitssymptome durch Toxine, durch Zellzerstörung, Reaktion des Immunsystems. Übrigens auch ein ganz wichtiges Problem, das Immunsystem selber ist oft, ich sag mal, die Ursache für das Problem. Ja, bei allen Autoimmunerkrankungen ist es so, dass das Immunsystem das pathologische System ist. Ja? Sie werden krank durch das Immunsystem und nicht etwa durch einen Erreger oder durch irgend sowas, sondern hier ist die Balance zwischen, also die sogenannte Homöostase ist hier nicht mehr sauber reguliert, sodass Sie jetzt ein überschießendes Immunsystem haben, was Ihnen eine gewisse Pathologie gibt. Und das Impfen, das drückt sozusagen diese Erregerzahl so weit runter, dass sie werden auch als mit einem vernünftigen Impfschutz werden sie durchaus infiziert. Also das schützt nicht vor einer Infektion. Impfen schützt nicht vor der Infektion, sondern es schützt nur vor den Symptomen, weil die Infektion so effektiv bekämpft werden kann. Das ist ganz klar. Ne? Und das ist der Trick des Immunsystems. Ende des 18. Jahrhunderts hier, wie gesagt, hier der Jenner, mit den Kuhpocken, ja, heroische Versuche waren das damals, ja, haben wir beobachtet, wie die Melkerinnen, ja, wie die sozusagen keine Pocken kriegten, ja, und dann ist er da reingegangen mit so einer Lanzette, ja, also hat den Eiter hier, diese Pickel da aufgestochen, ja, und hat dann sich selbst infiziert, also unglaublich, und hat dann festgestellt, eine gewisse Immunität war da, ja, Pocken, ganz schwere Erkrankung, sind heute praktisch ausgerottet. Und wie gesagt, hier beim Impfen, um das nochmal zu sehen, da ist eben durch das Lernsystem, ja, was Sie hier etabliert haben, steht der Organismus Gewehr bei Fuß, sodass hier das infektiöse Agens, Virus oder Bakterium keine Chance hat. Ja. Ja. Ja, genau, ganz genau, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, das ist eine ganz wichtige Sache, dieser Herdeneffekt sozusagen, das ist genau so. Und das ist zum Beispiel, wo das dramatisch ist, muss man sagen, das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass wir uns immer im Klaren sind, wenn wir pharmazeutisch denken, ja, dass wir qualitativ und quantitativ denken. Qualitativ heißt, ich sag mal, wir haben ein Agens, Pocken oder HIV. Ja? Aber das ist zunächst einmal nicht gefährlich. Die Frage ist immer, wie viel? Dann wird es gefährlich. Es gibt Effektivdosis, oder? Wie sagen Sie? Schwellwert, ja, genau, Schwellwert, ja. Diesen Schwellwert, wenn Sie da drunter bleiben, dann passiert nichts. Also das kennt man für verschiedene Agenzien sehr genau. Deshalb gibt es hochkontagiöse, also hochinfektiöse Organismen. Es gibt solche, die da braucht man richtig große Dosen. Zum Beispiel einer dieser hochkontagiösen Organismen war EHEC. Ja? Mit ganz wenigen Bakterien, also 2-3 Bakterien reichten ja aus, um eine Infektion zu etablieren. Das ist zum Beispiel bei HIV und so weiter ganz anders. Und deshalb ist ein HIV-Patient heute, also ein HIV-positiver Patient, wenn der gut therapiert ist, also wenn der gut eingestellt ist in seiner Therapie, was bedeutet heutzutage unterhalb der Nachweisgrenze. Also man kann Viren mit den Systemen, die wir haben, mit den analytischen Systemen nicht mehr nachweisen. Was nicht bedeutet, dass sie nicht da sind, ist auch so gut wie nicht infektiös. Ja, das heißt nicht, dass man ungeschützten Geschlechtsverkehr mit so einem machen sollte. Ja, oder wenn man selbst betroffen ist, dass man das machen sollte, weil natürlich immer ein Restrisiko da ist. Aber das ist der große Fortschritt auch dieser HIV-Therapie, nicht Impfung. Gegen HIV kann man nicht impfen, aber der Therapie, dass man sozusagen das Dilemma dieser Krankheit, dieser Infektionskrankheit massiv in den Griff bekommen hat. Das Dilemma war nämlich, diese Leute waren, ich sag mal, 8 Jahre lang hochinfektiös. Die haben alle möglichen angesteckt, zum Teil ohne zu wissen, dass sie selbst angesteckt waren, ja. Das ist eine katastrophale Situation für einen Epidemiologen. Also ein Epidemiologe, der hat gerne die Situation, infizieren, tot. Ja, fertig. Das ist für einen Epidemiologen, wenn eine Krankheit, ich sag mal, hochpathogen ist, ja, dann sagen die, eigentlich haben wir gar kein Problem. Ja. Aber wenn eine Krankheit, sag mal, ganz schwach pathogen ist, aber hochinfektiös, deshalb ist es für mich auch im Nachhinein so eine Katastrophe gewesen, dass ich seinerzeit vor 2 Jahren, als wir diese Pandemie hatten, dass die Leute nicht haben impfen lassen, das war ein Virus, das war hochinfektiös, aber eben nicht richtig pathogen. Jedenfalls für viele. Aber es sind immer noch Hunderte gestorben. Also wenn es ein Medikament gewesen wäre, wäre es längst vom Markt genommen. 50 Tote bei einem Medikament, weg ist das. Ja? Hier sterben die einfach mal zu Hunderten. Und die Leute sagen, oh, will ich schon bestehen, ja, ich bin stark. Ja. Und, ja, also bescheuert, kann ich da nur sagen. Also, das ist das Problem. Wir hätten die Chance gehabt mit einem Impfstoff, der wirklich... Das war ein Hightech-Gerät, ja, dieser Impfstoff. Der ist innerhalb von 3 Monaten gemacht worden, in enormen Dosen, ja, hätten wir die Chance gehabt, die Epidemie einzugrenzen. Sie werden sehen, der wird wiederkommen, dieser H5N1 und wie sie alle heißen, in variierten Formen. Wir kommen noch drauf zu sprechen. Also das ist aus meiner Sicht eine Katastrophe gewesen, die sozusagen durch eine vollkommen inkompetente oder, wenn sie kompetent war, skrupellose Öffentlichkeitsinstitution, also sprich Journalisten und so weiter, hochgepusht worden ist. Ganz, ganz schlimm, muss ich wirklich sagen. So, vor Impfen durch Schutzimpfungen. Wir können uns nämlich vorbereiten auf diesen, jedenfalls in manchen Bereichen vorbereiten auf diese Katastrophe durch Impfen. Wir können sozusagen das Lernen vorwegnehmen, nicht das Lernen aus einer Situation heraus. Sie können ja, Sie können alles Mögliche erfahren. Ja? Man kann die sogenannte Erfahrung machen. Das ist manchmal sehr schmerzhaft. Man kann aber auch in bestimmten Bereichen das trainieren. Ja, das macht jeder Pilot und jede Stewardess und so weiter. Die trainieren sozusagen die ganzen möglichen Katastrophen, um dann vorzubereiten sein. Das können wir auch biologisch machen durch Impfstoffe. Impfstoffe ist eines der wichtigsten Immuntherapeutika, weil diese Impfstoffe das Immunsystem für den Ernstfall konditionieren. Das heißt, wir nehmen diesen Lernprozess vorweg und machen das unter kontrollierten Bedingungen, sodass wir den Organismus exponieren mit dieser Oberfläche, ja, aber unter Bedingungen, die nicht zu pathologischen Konsequenzen führen, also ohne, dass wir krank werden. Und das Problem ist, dass der Zeitpunkt dieser Konditionierung so gewählt werden muss, dass der Organismus gesund ist, das Individuum gesund ist. Und das ist eine Situation, die wir nicht mehr kennen. Ja, also das ist, wir leben in Zeiten, ich sag mal, des Überschusses. Ja, wir wissen, okay, wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich eine Pille oder weiß der Geier was alles. Ja. Hier muss man sagen, vorausdenken, das ist wie eine Versicherung, möchte ich mal sagen. Ja. Und man muss vorausschauen, man muss gesund sein, um diese Konditionierung zu machen. Denn wenn man krank wird, ist es zu spät. Dann lernt das System, das ist wie Impfen, dann aber mit großen Konsequenzen. Also man ist krank und unter Umständen stirbt man daran. Und das wird in Zahlen zeigen, wie die Leute gestorben sind, als wir noch nicht impfen konnten. Und es ist so, dass zum Teil Krankheiten eine unabdingbare Voraussetzung ist. Das heißt, Wenn man heute immunsupprimiert ist, und das sind heute riesige Zahlen von Patienten. Es sind nicht nur Patienten, die eine angeborene Immundefizienz haben, sondern es sind Patienten, die therapiert werden. Jede Krebstherapie zum Beispiel ist extrem immunsupprimierend. Oder eine Therapie mit Glukokortikoiden und so weiter, wenn sie hoch auf Glukokortikoide gesetzt sind, dann sind sie massiv immunsupprimiert und dann ist zum Beispiel die Lebendvakzinierung eine Kontraindikation. Sie dürfen diese Patienten nicht mehr mit Lebendimpfstoffen impfen, behandeln, obwohl das sind die besten Impfstoffe hier, die wir haben. Das muss man wirklich sagen, das werde ich Ihnen noch zeigen. Das heißt, diejenigen, die hier, sag mal, dieses Fenster, Window of Opportunity verpassen, die kommen unter Umständen, und da soll mal keiner sagen, das wird mir nicht passieren. Ja, eine Transplantation ist heute ja keine Ausnahmesituation mehr, möchte ich mal sagen, eine Nierentransplantation oder irgend sowas. Dann ist für Sie diese Option gelaufen. Sie können sich nicht mehr impfen lassen. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich frühzeitig impft. Und heute ist es tatsächlich so, dass die Durchimpfungsrate in Deutschland die beste ist, wo die Leute noch nichts davon wissen. Sobald das Brain einsetzt, ja, was dann auch ziemlich schnell pervertiert, muss ich sagen, dann kommen die Bedenken. Der Impfstatus heute in Deutschland ist in der Grundimmunisierung extrem gut, oder sagen wir mal relativ gut, aber in der Auffrischimpfung ganz schlecht. Weiß jeder von Ihnen, wo er seinen Impfpass findet? Ah komm, niemals. Ja? Ja? Der muss hier sein. Da. Kein Papier mehr. Ja? Zur Not muss man auch im Klo nachgucken können. Ja? Also, das ist eine ganz komische Situation. Ich bin mal joggen gegangen, ja, und da bin ich angefallen worden von so einem Bussard. Ja? Also, der hat mich da attackiert. Ja? Da habe ich auch geschaut, wann habe ich mich letztes Mal Tetanus impfen lassen. Ich musste tatsächlich suchen, seitdem habe ich das hier elektronisch. Ja, okay, wir machen hier Schluss, sehen uns Donnerstag um 4:15 Uhr. Danke.